Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 22. August 2018. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und wir werden direkt in die Diskussion einsteigen, da die Zeit immer knapp ist. Und ich richte deswegen meine erste Frage an Helga Zöpler-Rusch über die Situation in den Vereinigten Staaten, wo sich ja, schon die ganze Zeit ein ziemlicher Kampf abspielt, über den wir hier sehr viel mehr berichtet haben, als man sonst hört, der aber jetzt wieder einen neuen Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Zumindest soweit, dass die Presse hier fragt, Spiegel vorhin habe ich geschaut, wird Trump bald fallen? Was spielt sich da gerade ab? Was kannst du uns sagen, Helga?
Ja, also es ist eine ziemliche Hysterie ausgebrochen, weil der Sonderermittler Mueller hat jetzt natürlich einen Scheinsieg errungen, in dem quasi zwei Sachen eingetreten ist. Der Paul Manafort, ehemaliger Kampagnenmanager von Trump, ist von einer Jury in Alexandria verurteilt worden bei 8 Punkten der Anklage. Und das ist natürlich jetzt also eine Situation, wo im Grunde, was der Bundesrichter T.S. Eliot gesagt hat, dass die Anklage da eben so vorgeht, dass sie mit maximaler Gefängnisstrafe drohen, um praktisch die Angeklagten da zum Singen zu bringen, das heißt zu singen wie ein Kanarienvogel und eben nicht die Wahrheit oder die Realität zu beschreiben, sondern zu komponieren. Und das sind also Zitate von diesem Bundesrichter. Und das ist natürlich die Taktik von Mueller, der gegenüber dem ehemaligen Anwalt von Trump, Michael Cohen, genau das angewandt hat, dem mit so vielen Jahrzehnten von Gefängnis gedroht hat, dass der eben jetzt da bereit ist, gegen Trump auszusagen, eben zu singen wie ein Kanarienvogel oder seine Geschichte zu komponieren. Das heißt, mit viel Fantasie das zu sagen, was ihn da quasi von diesen Gefängnisjahren befreien soll. Also Cohen hat ein Schuldgeständnis für ein sogenanntes Plea Bargaining gemacht. Das heißt, wenn er mit der Anklage kooperiert, soll er eben dann eine entsprechende Minderung seiner Strafe bekommen. Und das sind wirklich McCarthy-Methoden oder ja eigentlich noch Schlimmeres, kann man sich in der Geschichte durchaus daran erinnern. Und das entspricht natürlich wirklich dieser absoluten Hexenjagdstimmung, die im Augenblick in den USA gegen Russland, gegen China da aufgebaut wird, vor allen Dingen im Kongress. Und der Zweck, und das will ich also nochmal betonen, war von Anfang an, von Russiagate, Trump an seinem Wahlversprechen zu hindern, das Verhältnis mit Russland zu verbessern. Und Trump hat dieses Schuldeingeständnis von Cohen kommentiert mit einem Tweet, wo er sagt, wo ist die Kollusion mit Russland? Weil die ganze Untersuchung von Mueller fing ja ursprünglich an, dass angeblich eine Kollusion zwischen der Trump-Kampagne und Russland gefunden werden sollte. Da ist natürlich nichts produziert, sondern stattdessen war es jetzt eine Phishing-Operation, also das Netz für alles Mögliche auszuwerfen, ehemalige Affären mit Pornostars oder was er natürlich mit dem Vorwurf, dass die Wahl durch Russland manipuliert wurde, überhaupt nichts mehr zu tun hat und tatsächlich eine Hexenjagd ist. Aber das ist keineswegs das letzte Wort. Die Untersuchungen im Kongress gegen Comey, Brennan und diese verschiedenen Geheimdienstchefs, die mit der britischen Regierung Kollusion betrieben haben, die gehen ja voll weiter. Und dann ist natürlich der große Faktor, was passiert am 6. November bei der Midterm, also der Zwischenwahl. Und da wirft sich Trump voll ins Rennen. Er wird also jetzt an 40 Tagen in 40 verschiedenen Städten bei Rallyes sprechen. Und seine Popularität ist also ungebrochen. Und für die normalen Wähler ist die Kollusion mit Russland sowas von unwichtig. Die haben ganz andere Sorgen, die Frage der Wirtschaft, die Frage von Arbeitsplätzen, der generelle Zustand in Amerika. Und da ist Russland wirklich das allergeringste Problem. Deshalb sagt es überhaupt nicht, dass das die Wahl entscheiden wird, sondern das ist meiner Ansicht nach eine völlig offene Frage. Und niemand sollte sich hier freuen, dass es zu diesen Verurteilungen bzw. Schuldeingeständnissen gekommen ist, weil Wer will in dieser Weltlage zurück zu den Interventionskriegen von Bush und Obama? Und das ist natürlich mit Trump potenziell ganz anders, wenn diese Mullergate-Affäre gegen die Urheber zurückschlägt, kann sich das Blatt auch nochmal vollkommen wenden. Also das bleibt absolut spannend und man soll da wirklich drüber nachdenken, was ist die strategische Konsequenz von dieser absoluten, also McCarthy-Atmosphäre gegen Russland und China, weil das sollte einem wirklich da viel mehr Sorgen machen als irgendwelche Stilfragen von Trump.
Gut. Nun hat ja die Trump-Präsidentschaft von Anfang an ja sehr interessante Paradoxe aufgeworfen, zu denen unter anderem ja gehörte, was du gleich festgestellt hast nach seiner Wahl, dass ja scheinbar entgegen zuvor gepflegter Traditionen die verschiedenen europäischen Staatschefs oder auch andere Minister, in nicht unbedingt Staatschefs, sich dazu, zu Äußerungen da haben hinreißen lassen, die einen doch erstmal verwundern lassen. Und du hast damals die Frage gestellt, wo sind, also wem sind, fühlen die sich eigentlich gegenüber treu? Offensichtlich ist es ja nicht unbedingt Washington und wir haben dann erstmal direkt nach Großbritannien gezeigt. Jetzt ist es so, dass der Außenminister Maas hier zumindest den Schlagzeilen nach auch irgendwie den Versuch macht, also zitiert wird er immer mit einer, dass Deutschland einen unabhängigen oder eigenen außenpolitischen Weg finden muss. Das transatlantische Verhältnis würde sich langfristig ändern. Was kann man daraus entnehmen? Was machst du aus diesen Aussagen? Was konntest du bis jetzt entnehmen, was hier eigentlich mit der deutschen Außenpolitik passieren soll?
Tja, also da soll ein unabhängiges Zahlungssystem her, mehr Verteidigungsausgaben, Priorität Klimaschutz. Also, naja, also das, da der Herr Maas sich in der Vergangenheit hervorgetan hat mit ziemlich antirussischen und antichinesischen Erklärungen, liegt es offensichtlich nicht in seiner Absicht, irgendwie auf die Seidenstraße einzugehen, die Kooperation oder das Verhältnis mit Russland wiederherzustellen. Und wenn man sich den Zustand Europas anguckt, dann ist die Forderung nach mehr Integrierung oder eine größere Integration von Europa natürlich ein starkes Wunschdenken, weil die Zentrifugalkräfte in Europa arbeiten ja täglich mehr. Und deshalb, wenn er dann sagt, ja, wir wollen aber dieses unabhängige außenpolitische Konzept soll unterstützt werden von Frankreich und anderen Staaten, dann sieht das wirklich mehr und mehr nach einer eurozentristischen Koalition der Willigen aus. Und die könnte relativ schmalspurig daherkommen. Also ich denke, der große Wurf ist das mit Sicherheit nicht. Und Unabhängigkeit von Amerika ist mit Sicherheit keine schlechte Sache. Es ist Zeit, dass die Besatzung in den Köpfen aufhört. Aber ob so ein Konzept, was also ganz explizit die neue Seidenstraße außen vor lässt, und stattdessen versucht, so eine eurozentristische Position aufzubauen, ist in der strategischen Lage also wirklich eine sehr kleine Idee. Und denke ich mal, hat auch in den großen strategischen Neuausrichtungen keine große Chance.
Ja, wir haben uns in der Vergangenheit ja immer wieder an diesen möglichen Bruchpunkten geäußert. Also wenn es darum ging, dass zum Beispiel große Militärmanöver stattfanden an bestimmten Teilen der Welt, wo in einer angespannten Lage, wie das im Nahen Osten zum Beispiel ist, natürlich immer die Gefahr mitschwebt, dass es zu Fehlkommunikationen, Missverständnissen kommt und überhaupt die Bühne im Grunde schon geschaffen ist, die für Zwischenfälle sorgen kann, die eben leicht in Kriege eskalieren. Jetzt stehen vor der Tür eine ganze Menge, oder was heißt eine ganze Menge, aber ziemlich große Manöver, sowohl von der NATO als auch von Russland, die sind, glaube ich, etwas später im Jahr. Mit welchem Auge blickst du auf diese Entwicklungen, dieser gigantischen Militärmanöver? Bei der NATO sind die ja wirklich die größten, sagtest du vor der Sendung, seit 1945.
Ja, das werden also 40.000 Soldaten sein aus 30 Ländern vom 25. Oktober bis zum 7. November, also über den Wahltag in den USA gerade einen Tag rüber. Was natürlich auch interessant ist, so ein Datum zu legen. Und das ist natürlich Teil der Ostausweitung der NATO, das Manöver hat also zum Anlass den sogenannten Verteidigungsfall nach dem Artikel 5 der NATO, dass also ein Mitgliedstaat angegriffen wird und dann natürlich die NATO als Ganzes da reagiert. Implizit ist das natürlich ein Angriff von Russland auf die baltischen Staaten oder einen baltischen Staat, was also absolut nicht im russischen Interesse liegt, also überhaupt eine völlig irrwitzige Vorstellung ist. Und man muss natürlich auch sehen, wie das alles weiter das deutsch-russische Verhältnis zerrüttet, wenn jetzt 100 deutsche Panzer da an der Ostfront aufkreuzen und Deutschland sich da sowieso hervortut in diesem Manöver. Also das ist wirklich ein falsches Konzept. Und der Maas sagt ja, die alten transatlantischen Partnerschaften sind vorbei, mit der Ausnahme der NATO. Und naja, also ich halte das wirklich für eine extrem schlechte Situation. Diese NATO-Manöver werden jetzt natürlich stattfinden, die russischen Gegenmanöver. Aber das ist wirklich, die NATO hätte längst aufgelöst werden sollen. Als der Warschauer Pakt sich aufgelöst hat, hätte man die NATO auflösen sollen. Und die NATO hat bis zum heutigen Zeitpunkt wirklich keine Existenzberechtigung, weil sie im Grunde eine Provokation an die andere reiht. Und ja, also auch die Politik der Sanktionen, die von den USA praktisch dauernd verschärft wird. Der Senator Rand Paul, der eine der wenigen Stimmen der Vernunft im amerikanischen Senat ist, der sagte nochmal, also man muss sich doch mal grundsätzlich die Frage stellen, haben die Sanktionen irgendwas im russischen Verhalten geändert? Offensichtlich nicht, sie wirken also nicht. Und er schlägt stattdessen vor, direkte Diskussionen zwischen amerikanischen Kongressabgeordneten und den Vertretern des russischen Parlaments. Aber er ist, wie gesagt, im Augenblick eine der wenigen Stimmen der Vernunft, die also Trump da unterstützen. Also wir sind in einer gefährlichen Situation, aber ich denke mal, dieses Rumpf-Europa, dieses auf eurozentristische Vorstellungen basiert, also auch stark chauvinistische Ideen, wird der gegenwärtigen strategischen Realität überhaupt nicht gerecht, und auch eine europäische Verteidigungsgemeinschaft würde daran nichts ändern, sondern ist wirklich ein Schritt in die falsche Richtung.
Gut. Und man darf auch nicht vergessen, Europa und EU, das wird zwar in vielen Köpfen verwechselt, ist aber überhaupt nicht dasselbe. Also wenn man sich auch Europa wirklich anschaut, Moskau, St. Petersburg, das sind europäische Städte. Da muss man auch ab und zu mal dran denken. Helga, ich würde gerne, bevor wir in den anderen Themenbereich, der sich mehr mit auch mit China beschäftigt, einsteigen, würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, die ja jetzt gerade sehr viel Schlagzeilen macht. Und das ist die Sorge, dass es durch Entwicklungen in und um die Türkei zu einer neuen Art von Finanzkrise kommt. Die Türkei ist den Berichten, die man so sehen kann, nach in ziemlichen Schwierigkeiten, was die Währung angeht. Und natürlich erstmal oberflächlich betrachtet, glaube ich, wer soll ein Interesse haben, die Türkei zu destabilisieren? Andererseits habe ich zumindest bisher Anlass zu der Vermutung, dass das nicht ein rein innertürkisches Problem ist. Deswegen würde ich das gerne mit dir ansprechen. Was weißt du über das, was sich dort entwickelt, um die türkische Lira, die türkische Wirtschaft?
Also die Türkei, der Verfall der Lira und der schlechte Zustand der türkischen Ökonomie ist Teil des systemischen Kollapses, den wir im Augenblick sehen. Also als die USA angefangen haben, die Zinsraten langsam zu erhöhen, weil natürlich lange Nullzinsen die Realwirtschaft unterminieren, die Sparvorhaben, Renten, alles wird aufgefressen durch diese Nullzins- oder Negativzinspolitik. In dem Augenblick, als die Fed angefangen hat, die Zinsen wieder zu erhöhen, gab es also seit Anfang des Jahres einen sogenannten umgedrehten Carry Trade. Das heißt, die Kapitalsummen, die vorher in die Schwellenländer geflossen waren, sind dann wieder zurück in den Dollar geflossen. Und deshalb kam es da also zu erheblichen Währungseinbußen der Währungen dieser Schwellenländer. Und das ist nicht vorbei. Es ist jetzt ein ganzer Chor von Analysten und allen möglichen Ökonomen, die eben sagen, die Fed muss dringend aufhören mit diesen Zinserhöhungen. Die muss im Gegenteil wieder zu Quantitative Easing zurückkehren. Es gibt Analysten, die sagen, es wird ein großer Krach kommen, noch lange vor der Mittelwahl in Amerika, also November. Und das ist natürlich absolut, wir sitzen auf einem Pulverfass. Angola hat gerade einen Hilferuf an den IWF gemacht, weil sie eben auch quasi Zahlungen nicht mehr machen können. Also wir haben eine volle Rückkehr der Systemkrise, die ja eigentlich nie weg war, sondern die nur durch dieses unbegrenzte Geldschöpfen überdeckt wurde. Aber die Gefahr, dass wir einen neuen Finanzkrach haben, ist voll da. Und das ist ja auch der Grund, warum das Schiller-Institut im Augenblick eine Petition zirkuliert in vielen Sprachen für den Aufruf für ein neues Bretton Woods-System. Das heißt, dass im Grunde sofort die wichtigsten Mächte der Welt, die die Kraft hätten, sich gegen die Kontrolle von London und der Wall Street durchzusetzen, nämlich die USA, Russland, China und Indien, unterstützt von anderen Staaten. Also kein Exklusivclub, sondern tatsächlich nur eine Kombination von Ländern, die das auch durchsetzen können, dass die zurückgehen zu einem New Bretton Woods-System, das heißt die festen Wechselkurse wieder einführen, die bis 71 da waren, einen Goldstandard herstellen und dann ein System von unabhängigen Nationalbanken beziehungsweise Nationalbanken, die dann durch Kreditvereinbarungen multilateral miteinander verbunden sind und so ein neues Kreditsystem herstellen würden. Solche Maßnahmen sind die einzige Chance, wie man dem drohenden Kollaps da was entgegensetzen kann. Und wir haben schon eine ganze Reihe von namhaften Unterzeichnern, die wir also in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Und ich möchte Sie alle bitten, laden Sie sich diese Petition herunter, verbreiten Sie sie maximal im Bekannten- und Freundeskreis, in den sozialen Medien, weil wir wollen im Grunde diesen Appell an Trump, Putin, Xi Jinping und Modi möglichst noch vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September an diese Staatschefs richten. Also das ist eine ganz wichtige Mobilisierung. Und jeder, der sich Sorgen macht um den Zustand des Finanzsystems und dass es zu einem neuen Kollaps kommen könnte, der soll diese Petition unterschreiben und verbreiten. Also Sie.
Ja, ein interessanter Vorstoß in gewisser Weise spielt sich jetzt gerade ab in dem Verhältnis zwischen Italien und China. Und es ist, wenn ich die Diskussion in den letzten Tagen richtig verstanden habe, für einige Leute auch nicht so sehr überraschend, dass das der Fall ist. Denn bisher hat ja die offene Zusammenarbeit mit China, ist ja eigentlich nur begrüßt worden von Ländern in Ost- und Südeuropa, Griechenland und einige der osteuropäischen Staaten. Und jetzt eben, wenn ich verstehe, Italien. Was tut sich dort?
Ja, das ist Teil dieser strategischen Neuausrichtung, von der ich schon sehr oft gesprochen habe und die in vollen Zügen weitergeht. Also jüngstes Beispiel, die neue italienische Regierung, der Finanzminister Tria, ist gegenwärtig in China und wird dort verhandeln, dass China die italienischen Staatsanleihen kauft, wenn die EZB gegen Ende dieses Jahres damit aufhört. Gleichzeitig ist parallel der Staatssekretär Geraci auch mit einer großen Delegation in China und diskutiert dort insgesamt, dass das Verhältnis zwischen China und Italien eines der privilegierten Partnerschaft werden soll. Und er hat gegenüber Corriere della Sera ein Interview gegeben, wo er sagt, also viele fragen dann, ja, was ist denn mit chinesischen Investitionen in Italien? Ist das nicht gefährlich? Sagte, nein, unsere Infrastruktur ist in so einem schlechten Zustand und die Chinesen sind die absolute Nummer eins, was Infrastruktur angeht. Das kann also für Italien nur gut sein. Umgekehrt, italienische Geschäftsleute werden unterstützt darin, mit China, nicht nur in China zu investieren, sondern in allen Drittländern entlang der Route der neuen Seidenstraße und in Afrika. Also das ist eine ganz positive Entwicklung. Also wir wussten schon vorher von unseren Kontakten, die wir in Italien haben, dass die neue italienische Regierung quasi ihre eigenen Interessen verfolgen wird, ohne das notwendigerweise vorher mit Brüssel abzustimmen. Und genau das machen sie jetzt. Das heißt, wir haben jetzt Österreich, die quasi auch voll und ganz mit der neuen Seidenstraße und mit Russland kooperieren. Wir haben Italien, Griechenland sieht auch den Nutzen der Kooperation mit China im Gegensatz zu dem, was die EU mit ihren ganzen Programmen gegenüber Griechenland gemacht hat. Also die Gewerkschaft der öffentlichen Krankenhäuser in Griechenland hat gerade veröffentlicht, dass 25.000 Ärzte und Krankenpfleger seit 2010 entlassen worden sind, dass das Budget für Krankenhäuser halbiert worden ist. Insgesamt ist die griechische Wirtschaft um über 30% geschrumpft. Und das ist das Ergebnis der EU-Austeritätspolitik, während China den Hafen ausbaut, von Piräus Eisenbahnen baut. Und insgesamt läuft die Tendenz wirklich so. Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, das sind alles Länder, die mit der neuen Seidenstraße und China kooperieren wollen. Und das ist einfach der Trend. Und da kann der Herr Maas seine Vorstellungen entwickeln, solange er will. Da kommt keine Butter bei die Fisch. Also mit anderen Worten, das einzige Land, was da wirklich einen positiven Effekt hat, ist China und eben nicht der Versuch, den Status quo aufrechtzuerhalten in einer neuen Form, was diese eurozentristische Konzeption eigentlich ist.
Ein weiterer Teil dieser strategischen Neuausrichtung spielt sich ja ab in den Ländern Latein- und Südamerikas. Wir haben da in vergangenen Sendungen hin und wieder schon mal drüber gesprochen. Das hat in der Form erstmal bei einigen Ländern bedeutet, dass man also offizielle diplomatische Beziehungen mit China eben anfängt und die, sofern sie dann bestanden, mit Taiwan in dem Sinne abbricht. Das wird natürlich, wenn das hier beobachtet und bewertet wird, in den Medien immer negativ bewertet. Aber wie siehst du das, beziehungsweise was weißt du über die Stimmung und auch über das, was die Politiker in diesen Ländern, ganz besonders, glaube ich, kam jetzt ja dazu El Salvador, was die eigentlich denken und was die sich von dieser Zusammenarbeit mit China versprechen?
Ja, also El Salvador hat einen neuen Präsidenten, Sanchez Cerén. Und der hat in einer großen nationalen Fernsehansprache gerade bekannt gegeben, dass El Salvador die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan beendet und stattdessen mit dem mit der Volksrepublik China etabliert. Und er sagt, er hätte das im Wahlkampf versprochen und daraus würde eben ein großer Vorteil und Wohlstand für jede einzelne Familie in El Salvador entstehen. Und das ist also keineswegs das einzige Land, sondern es gibt also Anzeichen dafür, dass die wenigen Länder, die noch mit Taiwan diplomatische Beziehungen haben, das wirklich sich sehr stark überlegen, weil natürlich das bringt keine Vorteile, während die Kooperation mit der Volksrepublik China große Vorteile bringt. Und das ist also ein neuer Trend. Also das ist einfach das neue Paradigma, was da attraktiver ist. Und China hat gerade noch mal seine Erfolgszahlen veröffentlicht. Die hatten 1978 97,7% Armut in den ländlichen Regionen. Und da sind inzwischen 740 Millionen Menschen aus der Armut befreit worden. Das heißt, die haben nur noch 3% Armut im ganzen Land. Das sind gerade noch mal 30 Millionen. Und die Menschen sollen also bis 2020 aus der Armut befreit werden. Und das ist natürlich ein Beispiel, also was China anderen Ländern anbietet und seine Expertise, wie das zu schaffen war, wirklich zur Verfügung stellt. Und das wird natürlich ein großes Thema sein bei der großen Afrika-Konferenz am 3. und 4. September in Beijing. Da werden alle afrikanischen Staatschefs hinfahren. Es wird von Xi Jinping geleitet. Und was man in den Vorherankündigungen eben sehen konnte, ist, das Ziel ist der Ausbau der Freundschaft zwischen China und den afrikanischen Staaten. Also die Chinesen haben immer betont, es gibt Freundschaft zwischen Staaten. Also nicht, was der Churchill behauptet hat, es gäbe nur Interessen, sondern im Gegenteil, man kann sehr wohl Freundschaft entwickeln, wenn man sich auf die positive Kultur des anderen bezieht und menschlich sich verhält, was es ja in einigen Staaten der Welt gibt, im Gegensatz zu manchen anderen. Und das wird also ein ganz wichtiger Einschnitt sein, weil das wird das strategische Verhältnis zwischen China und den afrikanischen Staaten auf eine neue Ebene bringen. Und es wurde auch vorher immer schon betont, es geht dabei um den Ausbau der gemeinsamen Zukunft für die Menschheit. Und ja, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, diese ganze Dynamik ist also auf einem guten Weg.
Möchte ich gern als letzten Punkt ansprechen, ein Land, an dem sich ja, naja, in gewisser Weise abzeichnet, und zwar sehr mit starken Kontrasten abzeichnet, wo es eigentlich hingehen soll und dessen Zukunft, muss man so sagen, gut, wie auch das die Zukunft vieler Länder, aber in diesem spezifischen Fall ist wirklich nicht klar, was für eine Zukunft es haben wird. Das Land, das ich meine, ist Syrien, bei dem ja das ja auch ein bisschen aus den Schlagzeilen gerät, wenn es nicht gerade einen medial gut aufzubereitenden Giftgasanschlag gab, bei dem dann wieder nie festgestellt werden wird, wer das in Wirklichkeit war. Momentan steht wirklich ein bisschen die Frage im Raum, kann das Land tatsächlich befriedet werden? Gibt es Aufbaupläne? Das sind ja Dinge, über die man eigentlich reden müsste. Deswegen frage ich dich jetzt mal so, gibt es diese Pläne eigentlich? Und was kannst du sagen, wie sind die verschiedenen Einflusskräfte, die dort in Syrien ja aufeinanderkommen, die westliche Welt, die USA insbesondere, aber auch Großbritannien, Russland, was kann man momentan sagen über das Schicksal des Landes und wie sieht es aus? Gibt es Hoffnung, dass Syrien tatsächlich friedlich wieder aufgebaut werden kann?
Ja, die gibt es absolut. Russland zum Beispiel ist im Augenblick dabei, eine ganze Reihe von diplomatischen Initiativen zu organisieren, um die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge sowohl aus der Nachbarregion als auch aus Deutschland, aus Bulgarien, Rumänien, anderen Staaten zu ermöglichen und hat sich da stark engagiert für diese Rückführung der syrischen Flüchtlinge. Jetzt ist natürlich, es gab vor ein paar Tagen ein großes Gerücht, dass angeblich die UN ein geheimes Memorandum, das hat der Lavrov gesagt, ein geheimes Memorandum zirkuliert hätte, dass also quasi der politische Prozess in Anführung abgeschlossen sein müsste, ehe es zu einer wirtschaftlichen Rekonstruktion kommt. Und dann haben also verschiedene Sprecher vom State Department, von der UN praktisch gesagt, ja, sie würden also die Betonung legen auf den politischen Prozess. Also mit anderen Worten, tatsächlich einige Kreise im Westen haben immer noch die Idee, dass der Assad durch Regimewechsel da vertrieben werden muss. Und das war ja auch die ursprüngliche sogenannte kleine Gruppe, das heißt die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Jordanien, ich glaube Saudi-Arabien, die eben dieses Regime-Change, Regierungswechselkonzept verfolgt haben. Dann gibt es natürlich im totalen Gegensatz dazu die Astana-Gruppe, Russland, Türkei, Iran, die ja auch den ganzen diplomatischen Prozess innerhalb der syrischen Oppositionsgruppen und mit der Regierung vorangetrieben haben. Und jetzt gibt es die sogenannte neue Vierergruppe. Das ist Russland, Deutschland, Frankreich und die Türkei. Und jetzt hat Putin bei seinem Treffen mit Merkel ja den Punkt gemacht, dass dieser Aufbau mindestens 400 Milliarden kostet. Einige reden von 500 Milliarden. Und natürlich kann Russland diesen Betrag alleine nicht aufbringen. Und jetzt sieht natürlich Deutschland die Chance, in dieser neuen Vierergruppe den politischen Prozess zu beeinflussen. Aber der springende Punkt ist natürlich, was ist das Konzept, das die deutsche Regierung generell hat mit Flüchtlingen? Sind sie wirklich bereit, bei einem wirklichen Aufbauprogramm wirtschaftlich zu kooperieren? Oder ist es eben das, was bisher die Politik der deutschen Regierung war, diese Staaten dazu zu kriegen, irgendwelche Lager aufzubauen? Und naja, das wird sich eben erweisen, was ist die Politik Deutschlands gegenüber Afrika und gegenüber Syrien. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, China ist schon bereits die Nummer eins. Die haben also sich verpflichtet, den wirtschaftlichen Aufbau von Syrien zu unterstützen. Und natürlich wegen ihres wirtschaftlichen Potenzials sind sie also die absolute Nummer eins, natürlich auch, weil die Verlängerung der neuen Seidenstraße in den Nahen Osten der offensichtliche Weg ist, wie man überhaupt Frieden in diese Region bringen kann. Russland natürlich hat eine ganz starke Stimme, weil die haben immerhin den militärischen Sieg der Assad-Regierung ermöglicht und den Sturz verhindert. Leider spielt Saudi-Arabien mal wieder eine äußerst negative Rolle, weil die haben zwar 100 Millionen für Syrien jetzt zur Verfügung gestellt, aber die versuchen eben auch neue Milizen aufzubauen, vor allen Dingen in der kurdisch kontrollierten Region des Nordostens von Syrien. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Ringen, wo aber im Grunde die deutsche Politik sich wirklich da entscheiden muss, ob sie wirklich dem gebeutelten syrischen Volk Unterstützung zukommen lassen wollen durch wirkliche wirtschaftliche Investitionen oder ob sie halt wirklich nur so geopolitisch versuchen, Einfluss zu gewinnen, was leider im Augenblick mehr so aussieht, wenn man diesen Maßvorschlag da betrachtet. Aber das ist eigentlich eine Frage der Identität. Viele Länder in der Welt arbeiten an einem neuen Paradigma, einem neuen Menschenbild. Da gehen ganz fundamentale Fragen mit einher. Was ist die Rolle der Menschheit im Universum? Was ist die menschliche Kreativität? Was ist im Grunde das Evolutionsgesetz im Universum? Welche Rolle spielt die menschliche Kreativität dabei? Es ist eben nicht nur ein Prozess, der biologische Prozesse imitiert, sondern es ist im Grunde die Frage der menschlichen Kreativität als der treibenden Kraft im Universum. Und darum muss die neue Ordnung und das neue Paradigma sich gestalten. Und wenn Deutschland was Positives beitragen wollte, dann wäre es so einfach. Wir müssten nur Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven, Nikolaus von Kues, Gottfried Leibniz, alle diese großen Geister in die Waagschale werfen, weil das haben wir zur Weltgeschichte, zur Universalgeschichte beigetragen. Und da sind viele, viele Ideen, die für die Gestaltung der Zukunft wichtig wären. Aber das ist halt noch abwesend, außer dem, was die Büso sagt und was das Schiller-Institut international macht. Und deshalb kann ich Sie also nur noch mal bitten, unterstützen Sie unsere Arbeit. Wir sind wirklich eine ganz wichtige Stimme in diesem Land, das auf den richtigen Kurs gebracht werden muss. Also unterstützen Sie uns, unterschreiben Sie die Petition und helfen Sie uns bei dieser Mobilisierung, Deutschland ins Lager der neuen Seidenstraße zu bringen.
Die Petition finden Sie natürlich auch wieder in der Beschreibung direkt unter dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten, Helga. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und ich hoffe, dass ich dich und alle anderen dann in der kommenden Woche auch wieder hier begrüßen darf. Bis dahin.
Ja, tschüss.